Mein Sohn bezahlt der auch, also wenn der Taschengeld in Bitcoin hat, hat er auch eine Lightning Wallet und wenn du den mit ins Café nimmst, bezahlt er dann auch schon mal selber mit
Ja, der
Bitcoin?
liebt das. Also der liebt total mit Bitcoin bezahlen. Lustigerweise hat der in Berlin einen Eisladen, gleich bei sich, bei der Schule um die Ecke,
Ja.
wo der auch für Bitcoin Eis
Mega.
kaufen geht. Das ist natürlich mega und da
Ja.
beeindruckt er auch so ein bisschen seine Freunde, wenn er dann mit denen da Eis essen geht und die dann auf ein Eis einlädt, so.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal Ed eingeladen. Ed ist Kinderbuchautor, arbeitete eine Zeit lang als Lehrer und gibt derzeit Workshops für Kinder und Jugendliche zum Thema finanzielle Bildung und Bitcoin. Und ich kenne Ed dadurch, dass ich sein, also das eine Kinderbuch bisher, das Bitcoin-Kinderbuch, Malers Bitcoin-Abenteuer tatsächlich meiner Patentochter geschenkt habe, zusammen mit ihrem ersten Paper-Wallet, um sie in die Bitcoin-Welt einzuführen. Da war sie, glaube ich, 9. Und ja, ich freue mich total, dass Ed als Autor heute hier ist und wir ein bisschen über die Bücher sprechen, über finanzielle Bildung für Kinder und Jugendliche und was sonst alles noch so ihn rund um Bitcoin bewegt. Ed, schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute da bist.
Schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die nette Vorstellung.
Ja, Anfang verhaspelt, aber manchmal ist das einfach so.
Gehört auch dazu.
Du, erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Vater bist du nämlich auch. Und was machst du so ganz genau?
Genau, ich bin Ed, ich wohne in Berlin, habe zwei Kinder, einen pubertierenden Teenager, der 13 ist und ein Baby, was jetzt anderthalb wird bald. Und genau, bin verheiratet. Mein erster Sohn ist aus einer anderen Beziehung. Also wir leben das Patchwork-Leben hier ganz intensiv in Berlin, sind alle in Kontakt miteinander und ja, ist schön. Und also ich habe Grundschulpädagogik studiert, Politikwissenschaft studiert, habe eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet und genau, habe dann irgendwann bin ich zu Bitcoin gekommen und habe dann auch relativ schnell das Bedürfnis gehabt, ein Kinderbuch zu schreiben.
Ah, relativ schnell. Okay, da kommen wir gleich dann nochmal drauf zurück. Erzähl nochmal, eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet. Was kann ich mir da genauer drunter vorstellen?
Also ich habe im Studium als Lehrer, also ganz, da musst du sozusagen Praxispunkte sammeln, da arbeitest du als Lehrer und nach dem Studium habe ich auch kurz als Lehrer gearbeitet, aber ich habe schon während des Studiums gemerkt, ist krass und irgendwie, meine Frau ist auch Lehrerin, ich kriege immer ziemlich viel mit aus dem Alltag, meine Ex-Freundin ist Lehrerin, also ich bin ziemlich connected mit Lehrern und ja, es ist krass, was so an Schulen abgeht und was auch von Lehrern abverlangt wird. Und ich habe für mich entschieden, dass ich da nicht so die Lust drauf habe und ja, mich anderweitig orientiert.
Da ja hier viel Familien zuhören, vielleicht sag mal so ein bisschen, welche Altersgruppe hattest du und was ist dir da so besonders aufgefallen und hat sich das im Laufe der Zeit auch verändert? Wann war das, dass du da als Lehrer gearbeitet hast?
Es war ungefähr vor, ich glaube, 6 Jahren oder so. Und ja, Altersgruppe war Grundschule und Grundschule in Berlin ist bis zur 6. Klasse. Und ja, war einfach ein ziemlich stressiger Job, also war gut anstrengend. Auch schön natürlich, mit den Kindern war es eigentlich durchaus schön. Ich war auch an einer Schule im Problembezirk Kreuzberg so. Das war auf jeden Fall sehr intensiv, aber ich habe das genossen, aber es war schon auch viel Elternarbeit und andere Themen, die halt einfach schwierig und anstrengend sind. Und das alles zusammen ist durchaus eine harte Berufswahl. Also meine Frau, die struggelt auch immer wieder. Die ist gerade zwar in Mutterschutz, aber bald geht es auch bei der wieder los. Und ja.
Ja, also kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Ich kenne einige Lehrerinnen, die entweder strugglen oder auch schon, ne, ihren wertvollen Beamtenstatus dann aufgegeben haben,
Ja.
um zu sagen, das passt nicht mehr in mein Leben rein. Tja. Das wird ja sicherlich was damit zu tun haben, dass du heute trotzdem im Thema finanzielle Bildung für Kinder unterwegs bist. Das besprechen wir gleich mal. Erzähl erst mal, wie du zum Thema überhaupt Geldsysteme gekommen bist, wann das angefangen hat und ob es erst Bitcoin oder erst das Geldsystem war, was dich gezogen hat.
Ich glaube, Geldsysteme wirklich war nach Bitcoin. Also Geld natürlich ist allgegenwärtig und beschäftigt uns ständig. Aber durch Bitcoin habe ich mich intensiver mit der Geldtheorie zuerst beschäftigt. Und ich glaube, da wurde es halt für mich richtig spannend, weil ich zum ersten Mal erkannt habe, dass das eigentlich nur also Geld allgemein nur ein Tool ist, ein Werkzeug. Und genau, also dann bin ich halt dadurch ja halt tiefer in die ganze Materie eingetaucht. Aber Geldsysteme kamen eigentlich erst durch Bitcoin und ja, die Beschäftigung davon, was überhaupt Geld ist.
Und wie bist du auf Bitcoin gestoßen?
Bitcoin also ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Ich habe Bitcoin eigentlich im Gegensatz zu den meisten, glaube ich, eher praktisch genutzt. Und zwar habe ich im Studium früher leidenschaftlich gerne Poker gespielt. Und ich hatte einen guten Freund, der mir irgendwie gesagt hat, hier, guck dir Bitcoin mal an, das ist ganz spannend. Da kann man sofort Payments untereinander settlen und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, habe mir das angeguckt und auch angefangen zu nutzen. Und bin dann aber erst so ein Jahr später, nachdem ich schon Bitcoin hatte und das benutzt habe, bin ich irgendwie auf Andreas Antonopoulos gestoßen. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Ist ein,
Natürlich.
ja. Und ist so ein Bitcoin-OG. Ich glaube, der ist mittlerweile, hat er sich zurückgezogen. Aber auf jeden Fall, durch seine Videos bin ich in die philosophische Schiene von Bitcoin mehr eingetaucht. Und da ich Politik studiert habe und allgemein also das sehr spannend fand und auch mir dabei aufgefallen ist, dass ich mich nie wirklich mit Geld beschäftigt habe im Studium, ja, also bin ich da noch mal tiefer reingestiegen. Aber durch diesen Freund habe ich sozusagen Bitcoin das erste Mal kennengelernt.
Das finde ich gerade mega spannend. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich da mal ein bisschen ins Detail gehe.
Grüße raus an
Erstens.
Thomas. Danke fürs
Ah,
Eintauchen ins
okay.
Rabbit Hole.
Also, wann war das denn, dass du Bitcoin als Payment für Pokerspiele entdeckt hast? Ungefähr.
Ich glaube, das war so 2016 oder so, 2017.
Okay.
Weiß nicht mehr genau, wann das war, ungefähr in dem Zeitraum.
Und hast du denn so einen technischen Bezug? Weil damals gab es ja diese ganz einfachen Wallets, wie es sie heute gibt, wahrscheinlich noch nicht so, sondern wie hat man damals dann, also meine Zugänge kamen auch erst später, wie hat man damals da so angefangen, wenn man keine Ahnung eigentlich davon hatte?
Nee, also damals, also ich habe auch schon Hardware-Wallets benutzt damals.
Ah.
Und hatte auch Wallets auf dem Handy und so. Also da hat sich nicht so viel verändert in der Landschaft. Und ja, also eigentlich war das wie jetzt. Nur, dass
Okay.
du halt jetzt mehr Firmen hast, die sich noch auf Hardware wollen. Also damals war das Trezor, glaube ich, was ich benutzt habe. Das war mein erstes Wallet. Genau.
Okay. Und das heißt, wie hast du dir das dann draufgeschaufelt? Weil der Content in Deutschland war ja damals auch noch nicht so verbreitet wie jetzt heute.
Nee, also mein Content kam eigentlich und kommt auch immer noch. Also ich konsumiere zwar deutschen Content, aber ich finde natürlich englischen Content auch sehr spannend und war auch also ich habe die meisten Bücher, die dann von Aprikofa übersetzt wurden, eigentlich schon im Englischen erst gelesen. Und mein Zugang war auch eher der Englische und dann später gab es erst die Entwicklung wie Blocktrainer 21 und so weiter. Das ist, ich glaube, zeitgleich entstanden so ein bisschen. Ja.
Und kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise? Also ich stelle mir das immer noch spannend vor. Du spielst eigentlich Poker und willst irgendwie nur, in Anführungsstrichen, irgendwie, ne, so die Zahlung da machen. Und jetzt kommt einer mit so einem vollkommen neuen Geldsystem um die Ecke. Wieso hat das bei dir so verfangen, wenn du auch dann später erst zu dieser ganzen Philosophie dahinter gekommen bist?
Nein, also weil spannend ist natürlich, dass Bitcoin permissionless ist und du sozusagen jeder das nutzen kann und du kannst halt sozusagen sofort Geld überweisen. Also als Beispiel, wir treffen uns, wir spielen in einer Pokerrunde und du gewinnst, ich verliere, dann kann ich sozusagen sofort dir das Geld schicken und brauche keine, also A, habe ich eine Gewissheit, dass das Geld auch wirklich bei dir ankommt, also du weißt das sofort. Und B, brauchst du dafür keine Genehmigung oder irgendwas, ne? Also es ist ja permissionless. Ja.
Okay, und war dir das sofort klar? Und vor allen Dingen, wenn da jetzt so eine Pokerrunde zusammensitzt, dann müssen die anderen das ja auch genutzt haben. War das irgendwie völlig klar dann oder hast du das da reingebracht oder war das dieser Thomas, der das da an alle rangetragen hat, quasi.
Ja, genau. Also ich glaube, ich habe das jetzt einfach so hingenommen und einfach mal ausprobiert. Und da das funktioniert hat und das alles gepasst hat, habe ich mir da jetzt eigentlich am Anfang gar keinen so einen großen Kopf gemacht. So für mich war das auch erstmal so wie ein PayPal. Also ich habe das noch gar nicht so wirklich begriffen, bin aber schon immer ein neugieriger Natur gewesen und habe mir das dann einfach angeguckt und mitgemacht so. Und war dann auch, also fand das relativ problemlos. Also ich war überrascht, wie das ging. Ich bin jetzt auch nicht so technisch versiert. Ich habe jetzt von Kryptographie vorher nicht so viel Ahnung gehabt und habe mich da auch erst deutlich später mit beschäftigt. Aber ja, habe dem Ganzen vertraut, dadurch, dass ich einfach meinem Kumpel vertraut habe. So, und der meinte, es ist was Spannendes. Der war, glaube ich, damals schon deep im Rabbit Hole drin. Und habe das so hingenommen erstmal.
Ach, spannend. Ich glaube, so eine Geschichte habe ich noch nie gehört. Ja. Und das heißt, eure ganze Pokerrunde hat dann halt einfach mit Bitcoin gespielt.
Genau, also gesettelt. Oder zumindest teilweise. Ich glaube, wir konnten auch anders setteln, aber ja, das war auch eine Option.
Ich kenne mich mit Poker nicht aus. Ich weiß nicht, was setteln heißt, aber.
Also, dass man die Geldtransfers abwickelt. Also, das.
Ja. Ja. Okay. So hätte ich es mir jetzt vorgestellt. Ja, spannend. Okay, und dann hast du gesagt, dann bist du irgendwann auf Andreas Antonopoulos gestoßen.
Oh ja.
Kam das dann auch durch Thomas oder kam das dann irgendwie so aus eigenem Interesse?
Nee, ich glaube, das kam tatsächlich auch noch durch Thomas. Der meinte, guck dir den mal an, weil ich einfach gefragt habe, ja, was ist das überhaupt, dieses Bitcoin? Er meinte so, ja, guck dir mal Andreas Antonopoulos an. Und ich glaube, jeder, der mal einen Vortrag von Andreas gehört hat, ich glaube, der hatte damals schon diese Magie, einfach Leute in den Bann zu ziehen und einfach dieses Geldsystem auch nochmal ein bisschen tiefer zu erklären und auch weit weg von jetzt finanzieller Bereicherung oder Numbers go up, sondern es ging halt eher um die Philosophie, um die Cypherpunks, um die Idee von einem neutralen, freien Geld, was für alle den gleichen Zugang gewährt. Und ja, all solche Dinge, die sehr, sehr spannend sind und die, mit denen wir uns, glaube ich, so im Alltag kaum beschäftigen und die wir gar nicht wirklich greifen können.
Okay. Was war so der Punkt, der dich am meisten daran irgendwie fasziniert hat?
Ja, also ich glaube, der Punkt des neutralen Geldes, also dass du ein Geld hast, was sozusagen von niemandem kontrolliert werden kann, worauf niemand einen Einfluss hat. Und was sozusagen auch frei zugänglich ist für alle. Also ich finde, das ist halt auch ein sehr spannender Aspekt, dass jeder Bitcoin nutzen kann, ob uns das passt oder nicht. Und ich glaube, ich glaube, die Leute werden halt skeptisch, sobald es ihnen anfängt, nicht zu passen. Also wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Tyrannen oder irgendwelche Menschen, die wir jetzt vielleicht nicht für gut oder politisch korrekt erhalten, Bitcoin nutzen, dann ist das, stehen die gleich in der Kritik. Aber für mich ist das halt einfach eigentlich ein logisches und eine gute Konsequenz davon, dass ein Geldsystem sozusagen für alle zugänglich sein sollte und man keine Willkür betreiben kann. Also dass man nicht einfach jemanden von dem Geldsystem ausschließen kann oder beziehungsweise auch Konten einfrieren kann, Menschen blockieren kann, den Zugang zu nutzen, weil es eigentlich so ein öffentliches Gut ist.
Da fällt mir so ein als Anschlussfrage, wie definierst du denn inzwischen Geld eigentlich? Also wenn du jetzt sagst, dass das so das Feature von Bitcoin ist und sagst, das ist so wesentlich daran, was ist denn Geld für dich?
Ja, spannende Frage. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass es ein Tauschmittel ist. Also dass du sozusagen mit Geld Güter tauschen kannst. Das ist, glaube ich, so das A und O. Dann natürlich auch Store of Value, dass du sozusagen auch sparen kannst mit Geld. Das ist zum Beispiel auch was aus meiner Sicht im Fiat-System nicht möglich ist, also Geld zu sparen, dadurch, dass wir Inflation haben. Und auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist aus meiner Sicht Recheneinheit. Also dass du Dinge anhand von Geld berechnen kannst, ihnen einen Wert geben kannst, der allgemein gültig ist. Und auch ganz wichtig ist, dass du, jetzt habe ich den Faden verloren, dass du,
Recheneinheit, Tauschmittel, Store of Value, also Wertspeicher.
Ja, weiß ich gerade.
Egal.
Also es
Ja.
waren die drei, fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
Genau. Und wenn du jetzt über Bitcoin so gestolpert bist, wann ist dir denn das so klar geworden, dass das wirklich halt auch Geld im Sinne von wir nutzen es als Geld ist? Weil ich glaube, muss ich vielleicht kurz erklären, was ich damit meine. Also in meiner Auffassung, so wie ich es verstanden habe, ist es ja tatsächlich von Satoshi auch so in die Welt gebracht worden, dass es ein Geldsystem ist. Und heute sehen sie aber viele mehr so als Anlagemöglichkeit. Und dann habe ich immer mehr so dieses Gefühl, dass viele eben gar nicht verstehen, dass es wirklich Geld ist, also dass man benutzt, um. Deswegen bin ich vorhin da so in die Details mit deiner Poker runtergegangen, weil ich das so witzig finde, dass du darüber, dass es eigentlich, ne, was ist, womit man in dem Fall jetzt Pokergelder irgendwie austauschen kann, wirklich bezahlen kann, weil das hat ja heute kaum jemand auf dem Schirm. Das heißt, du bist ja sozusagen über diese andere Richtung gekommen und momentan wird es ja mehr als Wertspeicher genutzt. Wie siehst du das? Wie ist Bitcoin eigentlich gemeint und wo geht das noch so hin? Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut, ich weiß total, was du meinst. Naja, also zunächst mal muss man sagen, dass jeder sein Geld aus meiner Sicht nutzen kann, wie er möchte. Und wenn jemand sein Geld nur sparen möchte und das nicht ausgeben möchte, ist das ein legitimer Grund. Für mich ist es natürlich viel mehr. Also wenn ich finde, wenn man erstmal die Idee von Bitcoin begreift, dann will man halt auch eigentlich Menschen mit diesem Geld belohnen oder eigentlich, weil man will das ja auch in die Welt bringen. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz. Das ist ja immer so diese Spendle-Hodl-Debatte im Bitcoin-Bereich. Also
Das musst du mal übersetzen für
genau.
alle hier.
Sprich, geben wir Geld aus, also benutzen wir Geld oder hodeln wir es, halten wir es und benutzen es eigentlich nur als Store of Value oder als ja, System, wie wir sparen beziehungsweise finanzielle Vorteile uns sichern können. Ne? Und für mich persönlich ist halt Geld auf jeden Fall etwas, was du halt nutzt. Und vor allem auch, wenn man erstmal Bitcoin entdeckt, dann möchte ich eigentlich auch, dass alle Bitcoin nutzen. Das heißt, wenn du einen Service für mich bereitstellst, beispielsweise du bist jetzt Schneider und nähst mir ein T-Shirt, dann möchte ich dich eigentlich, ich persönlich, in dem besten Geld bezahlen. Auch wenn das für mich bedeutet natürlich, dass ich weniger von diesem Geld vielleicht habe. Also A, kann ich es nachkaufen. Und B, möchte ich halt auch, dass du Incentives hast, Initiativen hast, an dieses Geld zu kommen. Ne? Und ich finde halt auch der Aspekt, weil viele denken immer, man kann Bitcoin nur über Börsen kaufen und man kann Bitcoin nur als Investitionsvehikel benutzen. Aber viel wichtiger ist eigentlich auch, oder wohin die Reise eigentlich gehen sollte, ist, dass wir eigentlich auch Leistungen für Bitcoin annehmen. Ne? Also sprich, ich habe irgendein Talent, ich kann irgendwas und gebe das der Gesellschaft und die Gesellschaft entlohnt mich in Bitcoin. Und da ist natürlich auch aus meiner Sicht, müssen wir da als Vorreiter dienen und einfach auch Leuten Bitcoin geben. Oder auch, also ich zahle zum Beispiel überall gerne mit Bitcoin und frage auch nach, also wenn ich das Gefühl habe, das könnte möglich sein, dass ich mit Bitcoin bezahlen möchte, weil, also jetzt, es hat keinen wirklichen Vorteil für mich. Ne? Also ich meine, natürlich macht es viel mehr Sinn, schlechtes Geld auszugeben, Fiat-Geld auszugeben und Bitcoin zu halten. Aber so ist es halt nicht, wie ein Kreislauf läuft und so ist es auch nicht, wie Bitcoin sich weiter voranschreitet. Also wie es halt zu einem globalen Tauschgut wird. Ne?
Und wenn du jetzt sagst, du nutzt das schon möglichst oft und versuchst Menschen in Bitcoin zu bezahlen, du lebst in Berlin, weiß ich genau, ne, wo ist das denn für dich möglich? Wo machst du das schon?
Also es ist schwierig. Es ist eine, ich glaube, es wäre jetzt naiv zu sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich kann überall mit Bitcoin bezahlen. Also du hast Möglichkeiten. Du hast natürlich gewisse Institutionen in Berlin, Cafés, Restaurants, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst. Aber natürlich in den meisten Fällen geht es nicht. Was du aber immer machen kannst, ist zum Beispiel neue Restaurantbesitzer. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem eine Bekanntschaft gemacht mit einem Restaurantbetreiber, der ganz interessiert war. Und das ist so das Erste. Also wenn jemand schon interessiert ist, so, dann ist, ich glaube, die Hürde, Bitcoin zu akzeptieren, ist relativ niedrig. Das Problem ist eher sozusagen das Interesse bei Leuten zu wecken und wirklich denen zu vermitteln, warum es wichtig ist. Aber prinzipiell kannst du natürlich, du kannst online mit Bitcoin bezahlen, kannst dir Amazon-Gutscheine mit Bitcoin kaufen und dann halt sozusagen auf Amazon alles per Bitcoin kaufen.
Okay, das wusste ich noch nicht. Erzähl mal, wie geht das?
Da gibt es ein Tool, ich weiß gerade nicht, eine Webseite. Boah. Ich habe das,
Okay.
also zum Beispiel online benutze ich das gar nicht mehr. Ich habe das früher ausprobiert und gemacht. Also ich habe das, Grüße gehen an Jan Paul, der arbeitet für die Firma. Er fällt gerade die Firma nicht ein, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall Bitreward. Bitreward nennt sich die Firma. Und du kannst sozusagen da Gutscheine mit Bitcoin erwerben und die dann sozusagen einfach eintauschen. Das kannst du bei Amazon machen, kannst du sogar bei Rewe an der Kasse machen. Also kannst du dir so einen Rewe-Gutschein holen. Aus meiner Sicht und dann, oder auch bei Mediamarkt kannst du überall sozusagen dann Güter für Bitcoin kaufen. Aber spannender finde ich natürlich viel mehr diesen Peer-to-Peer-Aspekt, dass du Leute in Berlin oder in deinem Umfeld hast, die halt irgendwas anbieten. Zum Beispiel auch Coaching ist so ein perfektes Ding, ne? Also wenn du für Coaching Geld beziehst, kannst du das ja auch einfach in Form von Bitcoin nehmen. Ich biete das auch super vielen Leuten an. Ich habe auch Imkerfreunde, die Honig verkaufen in Berlin. Ich kaufe jährlich von denen Honig, weil mein Sohn Honig liebt und biete denen auch immer an, das in Bitcoin zu bezahlen. Manche Leute akzeptieren es, viele sind skeptisch, aber für mich ist wichtig, das Angebot zu machen und auch ja, die Möglichkeit den Leuten einfach zu geben. Ich bin der Meinung, so danach ist mein Dienst erwiesen. Ich bin natürlich immer offen für Debatten, Diskussionen, Aufklärungsgespräche, aber das muss jeder selber entscheiden, ne? Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, auch zu greifen, dass sozusagen man Bitcoin wirklich Peer-to-Peer empfangen kann. Also du brauchst gar nicht unbedingt eine Börse. Klar ist das der einfachste Weg. Klar kannst du einfach dein Fiat-Geld nehmen und es gegen Bitcoin tauschen und sparen. Aber du kannst auch einfach deine Dienstleistung anbieten und hoffen, dass irgendjemand dich mit Bitcoin bezahlt. Es ist teilweise schwierig geworden, weil die Community da auch, glaube ich, ein bisschen gespalten ist. Für mich persönlich ist das essentiell und ja, eigentlich auch unsere Aufgabe als Bitcoiner, das so ein bisschen voranzutragen.
Die Diskussion ist mir jetzt tatsächlich auch nicht ganz so geläufig. Inwiefern ist die Community dazu gespalten?
Naja, weil viele Bitcoiner sagen, ja, es ist dumm,
Jetzt
Bitcoin
Bitcoin auszugeben.
auszugeben und wenn ich Fiat ausgeben kann. Also wenn ich die Wahl habe, ist es einfach nicht logisch, Bitcoin auszugeben, wo sie auch recht haben. Aber ich würde sagen, sie denken halt nicht weit genug, weil sozusagen du möchtest ja auch eine Gesellschaft erschaffen, die gutes Geld nutzt. Und dafür braucht es mehr als nur Exchanges, die auch wiederum Datenkraken sind und ihre Probleme mit sich bringen. Es braucht sozusagen auch einfach den einfachen Zugang zu Bitcoin. Und der ist der einfachste Zugang ist, wenn Menschen ihre Dienstleistungen anbieten und Bitcoin erhalten.
Und vor allen Dingen, also ganz ehrlich, deswegen war ich gerade auch ein bisschen verwirrt. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Also ich meine, du kannst ja in Bitcoin bezahlen und dann irgendwie sofort, was du ja vorhin gesagt hast, was du ja auch machst, sofort wieder nachkaufen. Also du
Absolut.
tauschst ja trotzdem irgendwie quasi Fiat gegen Bitcoin, aber bringst damit ja Bitcoin mehr in die Welt. Also
Genau, du bringst Bitcoin mehr in
ja.
die Welt und du sorgst auch dafür, dass andere Leute auch die Möglichkeit haben, dieses Sparvehikel und dieses tolle, neutrale Geld zu nutzen. Aber hör dich mal um, ich glaube, du wärst überrascht, wie viele Leute das anders sehen. Und es ist wirklich tatsächlich eine große Debatte im Bitcoin-Space.
Also mir ist es auch schon aufgefallen, dass ich finde, dass dieses ganze Thema Bitcoin als Zahlungsmittel total unterrepräsentiert ist. Zum Beispiel, das finde ich jetzt spannend, das müssen wir jetzt nochmal vertiefen. War doch vor einiger Zeit diese große News, für mich war es eine der größten überhaupt, die ich irgendwie seit langer Zeit im Bitcoin-Space gehört habe, nämlich dass Jack Dorsey dieses Kassensystem Square so umgestellt hat, dass jeder Händler, und das sind ein paar Millionen, irgendwie, ich weiß gar nicht, weltweit hauptsächlich USA und UK, glaube ich, weiß nicht, ob du da mehr weißt, so umgestellt hat, dass jeder Händler quasi Bitcoin empfangen kann, also dass das quasi im Kassensystem selber auch umgewandelt werden kann. Das heißt, er kann mit Dollar oder Pfund oder was auch immer irgendwie bezahlt werden und kann aber bei sich irgendwie Bitcoin direkt, also wenn ich es richtig verstanden habe, so umschreiben und umgekehrt. Und also das war so, Das fand ich richtig crazy und darauf ist kaum jemand irgendwie richtig eingegangen. Also hast du das mitbekommen und was hat das bei dir? Weil du bist jetzt der Erste, dem ich tatsächlich hier so begegne, der das auch so sieht, weil ich sehe das auch so, dass das unbedingt als Zahlungsmittel irgendwie in die Welt gehört.
Mir ist das total begegnet. Ich fand das auch super. Ich habe mich zwar nicht inhaltlich damit auseinandergesetzt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das technisch alles läuft, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das viele Menschen unterschätzen. Also ich glaube, Leute unterschätzen, wie schnell technologische Entwicklung und solche Features einfach dazu kommen, dass wir einfach Bitcoin nutzen werden und vielleicht gar nicht merken, dass wir Bitcoin nutzen. Also sprich, du bezahlst vielleicht mit deiner IC-Karte mit Fiat, also mit Euros, aber in Wirklichkeit werden die Transaktionen im Hintergrund per Bitcoin oder Lightning gesettelt. Jack Mallers und sein Unternehmen arbeiten ja auch an solchen Sachen. Und ich finde das natürlich super. Also ich finde das genau, das ist ja auch, also Bitcoin, viele kritisieren ja auch Bitcoin ein bisschen bei der User-Friendly, also bei der Benutzerfreundlichkeit. Und ich finde gerade solche Entwicklungen sind essentiell, damit Menschen einfach, ohne sich großartig Gedanken zu machen, Bitcoin nutzen können. Oder vielleicht auch einfach nutzen und es gar nicht wissen. Also vielleicht werden wir auch irgendwann mal in einem System leben, wo halt Banken im Hintergrund vielleicht per Bitcoin setteln werden, wir das aber gar nicht so sehr mitbekommen, ne? Und das uns auch nicht tangiert.
Ey, das finde ich total spannend, dass du das auch so siehst, weil ich sehe es ganz genauso. Und ich glaube nämlich auch, weil viele Bitcoiner sind auch so manchmal skeptisch, wie es sich verbreiten soll auf der Welt, weil die Leute es nicht verstehen. Und da habe ich auch, also das habe ich schon, glaube ich, jetzt zwei, dreimal erzählt. Ich komme ja eigentlich aus dem Online-Marketing und bin so, ne, in der New Economy quasi, ne, voll mit dabei gewesen und habe halt miterlebt, wie schnell sich so eine Technik von, ich muss so ein, ne, Modem irgendwie in die Telefonleitung einstöpseln und machen, hin 10 Jahre später zu, ne, und also viele super skeptisch und was soll das und irgendwie wird sich nicht durchsetzen noch damals, 96 war das. Und 10 Jahre später kam das erste Smartphone in die Welt, wo plötzlich jeder online war, ohne dass er wusste, dass er online ist. So, und
Absolut.
keiner mehr gefragt hat, ne, was ist ein Protokoll, was ist TCP/IP, was ist HTML, ne, was ist ein Router, was ist ein Server und so weiter. Das interessiert niemanden, der es nutzt. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das viele total unterschätzen, wie schnell das gehen kann, dass Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel auch in die Welt kommt. Jetzt erzähle ich dir noch eine Theorie von mir dazu, mal sehen, was du dazu sagst. Weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel diese Millionen von Händler das irgendwie anfangen zu verstehen, einfach weil da ein Feature ist, was sie irgendwie, ne, und wenn es nur, sagen wir, 10% davon sind. So. Und die fangen jetzt an, ihre Preise in den Shops auszuzeichnen mit einem Dollarpreis und den Satzpreis darunter, also Bitcoinpreis drunter. So. Und dann warte mal ein paar Monate ab, wie die Dollarpreise nach oben gehen und der Bitcoin-Preis, wenn er das macht, was wir erwarten, dass er macht, weiter nach unten geht. Dann werden doch die Leute, die da in den Laden kommen, irgendwann merken, hä, irgendwas stimmt da nicht. Wieso laufen diese Preise so auseinander? Oder? Und ich meine, spätestens dann werden sie sagen, hä, was ist das? Wie geht das? Kann ich nicht darin zahlen, weil das sieht so aus, als ob es immer günstiger wird. Wenn's, ne? Nur wenn es so aussieht, als ob. Und ich meine, dann kann das doch ganz schnell gehen, oder?
Absolut. Also, das kann super schnell gehen und das ist auch ein spannendes Thema, was du aufwirfst, nämlich der Nominalpreis, also wie du irgendwas bemisst. Ne, wir sagen häufig, Bitcoin geht nach oben, steigt nach oben, aber wir könnten genauso gut auch sagen, Bitcoin bleibt vielleicht gleich und der Dollar fällt an Wert oder verliert an Wert. Und ich finde einfach diesen Gedankensprung zu verstehen, zum Beispiel auch, es gibt ja diese Theorie, dass du vor 100 Jahren genauso eine Goldmünze für ein, ich glaube, es war damals ein Hotel, also eine Nacht im Hotel hat genauso viel gekostet wie heute, aber heute ist halt die Goldmünze, was weiß ich, $200 wert und damals waren es halt dann $2 oder sowas. Also sprich, dass die Recheneinheit, in der wir messen, sich vielleicht verändert, aber also der Wert steigt sozusagen oder fällt vom Dollar und steigt von Bitcoin sozusagen, ne? Also ich meine, das sind einfach spannende Themen, aber natürlich auch das, was du sagst, es braucht nur kurz eine technische Innovation, die ist halt extrem convenient, also sehr, was ist das deutsche Wort dafür? Sehr leicht oder sehr angenehm für die,
Bequem, ja.
bequem ist das perfekte Wort, bequem für Nutzer macht oder auch für Firmen oder Shops etwas anzubieten und dann kann das ganz ratzfatz gehen. Muss es nicht. Ich bin trotzdem der Meinung, so Bitcoin ist ein Tool und es liegt an uns, was wir daraus machen. Also nur allein, dass Satoshi Bitcoin in die Welt gegeben hat und sozusagen sich dieses System ausgedacht hat, was durchaus spannend und kompliziert ist, das bringt es noch nicht, sondern es hängt halt jetzt auch von uns ab, diese Idee in die Welt zu tragen und auch diese Idee zu nutzen und ja, einfach weiter zu verbreiten. Und deswegen ist ja auch schön, wenn es sozusagen verschiedene Kanäle gibt, wie dich, die so einen Familienpodcast macht oder wie Pleb Rap. Grüße gehen raus an die ganzen Pleb Rapper, die ich auch sehr feier. Ja, und es gibt einfach verschiedene Kanäle, wie wir das Ganze halt voranbringen können. Und das ist halt eigentlich wie ein Movement entsteht, ne? Das sollte man nie vergessen. Also die Eigeninitiative finde ich halt auch extrem wichtig und extrem schön.
Danke, ja, sehe ich genauso. Und ich meine, du trägst ja auch dazu bei, das besprechen wir gleich noch ausführlich, wie du irgendwie das Thema in die, vor allem in die Familienwelt auch bringst. Aber erzähl doch mal, also erstmal vielen Dank für diesen, das war überhaupt nicht geplant, dieses ganze Thema, mega, dass wir das mal so durchforstet haben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wenn du sagst, es ist so wichtig, dass wir Bitcoin in die Welt bringen. Jetzt hast du ja ein Baby, das wird jetzt noch nicht so offen dafür sein, aber du hast einen Teenie-Sohn. Wie nimmst du den? Ich habe ja auch zwei Teenie-Söhne, sehr ähnlich alt. Wie nimmst du die denn mit in die Bitcoin? Oder ich meine, du deinen. Wie nimmst du den mit in die Bitcoin-Welt?
Ja, absolut nehme ich den mit. Also das ist
Strahlst du gleich
für
schön.
jeden, also ob es jetzt das Beispiel Inflation ist, was glaube ich für Kinder relativ einfach und schnell greifbar ist, gerade für Teenager auch, weil die da einfach das erkennen. Wie viel hat das Eis vor 5 Jahren gekostet? Wie viel kostet es jetzt? Ist so das perfekte Beispiel. Gibt ja auch diese Döner-Diagramme und so weiter und so fort. Also für mich persönlich ist Bitcoin alltäglich in unserem Leben präsent und wir reden darüber auch. Der weiß auch, der kann zum Beispiel bei mir sein Taschengeld in Bitcoin erhalten, aber auch in Fiat. Ich gebe da immer gerne allen die Freiheit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und finde, das muss halt jeder selber entscheiden. Und auch er trifft da ganz, ganz smarte eigene Entscheidungen, dass er halt einfach sagt, okay, das Geld, was ich jetzt brauche, ich brauche einen Notgroschen, den will er dann auch in Euros haben. Es sind vielleicht 100 Euro, die er so gespart hat, 200 Euro und den Rest spart er halt in Bitcoin. Und kann die aber jederzeit auch bei mir einlösen, wenn er sich jetzt irgendwas Großes kaufen will, einen Computer oder irgendwas anderes. Also das kann er immer bei mir einlösen. Also prinzipiell versuche ich natürlich, meine Kids da mit auf die Reise zu nehmen. Und ich finde auch, das Tolle an Kindern ist auch, dass die einfach viel offener, viel neugieriger sind als viele Erwachsene. Und das überrascht mich halt auch, weil ich allgemein so ziemlich neugierig bin, was so neue Sachen angeht. Und wenn auch Leute irgendwas machen und irgendwie ich das nicht kenne, dann will ich ja eigentlich mehr erfahren und frage da immer nach. Und versuche mir diese Neugierde auch zu bewahren. Also ich finde, das ist ja auch was sehr kindlich Schönes. Und ja, also ich finde einfach, das versuche ich halt auch bei ihm zu wecken, bei meinen Kindern zu wecken, also meine Kleine ist halt 1,5, da spielt das noch keine Rolle. Aber ja, dass man einfach auch versteht, was vielleicht ein Problem ist an unserem Geldsystem, an Inflation, an Zugangsmöglichkeiten auch. Das ist natürlich auch für Kinder ganz spannend. Also einen Lightning Wallet kann er sich einfach runterladen und nutzen. Also der braucht dafür nichts. Ich habe kürzlich mit meiner Frau ein Girokonto für unsere Tochter einrichten müssen oder wollen, wie man es nimmt. Und das erfordert schon auch, also wir mussten da mehrfach auf die Postbank gehen, mussten uns verifizieren, unsere Ausweise zeigen. Es hat wirklich mehrere Wochen gedauert, ne? Im Vergleich dazu hast du den anderen Punkt, dass du einfach dir ein Wallet runterlädst und gut ist so. Und der kann es halt nutzen. Und ich meine, für Kids allgemein ist Bitcoin einfach sehr greifbar, finde ich. Also die sind da auch nicht so skeptisch meistens wie Erwachsene. Ich habe ja auch so Setsuchen auf Zitadellen gemacht. Das sind so Spiele, so ähnlich wie so Schatzsuchen oder Schnitzeljagd, wo du halt mit Bitcoin oder so Rätsel lösen musst, dann kriegst du Bitcoin und so weiter. Und das war, also Kinder hinterfragen das viel, viel weniger und fanden das auch mega interessant. So, aber dann ist das auch, dann spielen die wieder und dann kümmern die sich wieder um andere Sachen. Aber es ist einfach schön, wie zugänglich sie sind. Also und wie interessiert sie auch sind. Und das kannst du auf jeden Fall, glaube ich, das können wir alle bei unseren Kids ausnutzen. Also.
Ja, also wir machen das natürlich auch. Aber ich habe gerade so einen kleinen Struggle, weil ich glaube, wir haben, oder ich habe jetzt hier in dem Podcast noch gar nicht über Lightning gesprochen. Jetzt reden wir so viel übers Bezahlen. Magst du es mal so ganz kurz erzählen, was das ist? Nicht technisch, sondern nur irgendwie so zum Verständnis?
Also Lightning ist eine technische Bezahlungsmittel bei Bitcoin, die auf dem Second Layer darauf basiert. Ist jetzt unwichtig, das zu erklären, aber es ist eigentlich eine Möglichkeit, wie du schnell und relativ sicher Bitcoin hin und her schicken kannst. Weil wir wissen ja, dass Bitcoin also alle 10 Minuten sozusagen ein Block gefunden wird und das dauert halt zu lange, um das in der Praxis zu nutzen. Und da haben sich smarte Leute halt eine andere technische Form ausgedacht, die halt auf Bitcoin basiert, aber Bitcoin halt sofort versenden lässt. Ist zwar nicht so sicher wie Bitcoin, aber es basiert auf Bitcoin und ist so dient dem Mittel zum Zweck, dass du halt sehr, sehr schnell deinen Kaffee oder eine Kugel Eis bezahlen kannst.
Ja, genau. Ich sehe es auch mal so ein bisschen wie das Portemonnaie, ne? Wo du so ein bisschen
Absolut.
Bargeld drin hast und mit dem du dann irgendwie mal kurz bezahlen kannst. Und
Genau.
ich habe das erste Mal, ich glaube tatsächlich letztes Jahr auf der großen Bitcoin-Konferenz in Prag meine erste Lightning-Zahlung irgendwie gemacht. Und das ist schon einfach cool. Das ist
Total.
schon irgendwie, ne, wenn du weißt, jetzt versendest du Bitcoin, irgendwie einfach nur Handy scannen, bestätigen, zack, und dann ist es irgendwie bei dem anderen in der Wallet angekommen. So, das ist, oder, ne, also in der Lightning Wallet, das ist schon echt, ja, und ne, also das war auch einer dieser Momente, wo mir das so klar geworden ist, wie schnell das eigentlich jetzt gehen könnte, ne, wenn es alle verstehen würden. So ungefähr. Und ich fand das auch spannend, vielleicht noch so eine kleine Anekdote dazu, dann gehen wir weiter da bei dir tiefer rein. Auf dieser Konferenz haben die ja dann ganz viele so Foodtrucks außenrum stehen gehabt. Ich weiß nicht, warst du auch da?
Ja, ich war schon mal auf der. Ja.
Ja, okay. Also, und dann stehen da ja ganz viele Foodtrucks und die sind ja quasi dann aufgefordert, auch irgendwie Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. So, weiß nicht, ob es ein Zwang ist, wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre es ja nicht Bitcoin, aber irgendwie so. Auf jeden Fall kannst du quasi an allen Foodtrucks dort auch mit Bitcoin dann bezahlen mit Lightning. Und das war so lustig. Am ersten Tag morgens waren wir relativ früh da und ne, Bitcoin-Konferenz, da war ja sonst noch kaum jemand da. Und ne, da waren die noch so ganz, als wir dann so ne, ersten Kaffee irgendwie mit Bitcoin zahlen wollten, waren die noch so, hä, okay, ja, nee, ja, muss ich mal kurz gucken, wie das geht und so. Ne, und an Tag 2 abends, irgendwie letzter Tag, waren die alle, ah ja, sie wollen mit Bitcoin, okay, super und so, ne? Und du hast richtig gemerkt, dass sie sich damit irgendwie beschäftigt haben und neugierig waren und ne, so irgendwie habe auch mit zwei, drei jungen Leuten da gesprochen, die haben gesagt, ja, nee, es interessiert mich jetzt schon, ich will es schon verstehen, was das ist und wie das geht. Also da hat man es gemerkt, wie schnell das flippt irgendwie innerhalb von 2 Tagen. Ne, das sind ja alles junge Leute in diesen Foodtrucks da gewesen, die Angestellten, die dann da geholfen haben. Das nochmal irgendwie, ich bin gerade ganz fasziniert von dem
Nee,
Ding.
total. Ich finde das auch, also ich finde auch, es ist immer was Schönes, die erste Bitcoin-Zahlung zu machen. Auch auf der Mainchain, also auf der Hauptchain, ist es natürlich auch spannend, sozusagen, oh, jetzt habe ich Geld versendet, oh, kommt das auch an.
Ja, das ist aber immer noch ein bisschen aufregend für mich
Oder auch spannend,
zumindest.
was halt viele Leute zum Beispiel gar nicht wissen, dass du eigentlich nicht, also du kannst, wenn du jetzt die Adresse eingibst und was weiß ich, nur eine kleine Sache veränderst, dann wirst du keine Transaktion mehr durchführen können. Also du solltest am Ende natürlich immer und am Anfang die Bitcoin-Adresse kontrollieren und gucken. Aber wo Leute sich auch vor scheuen, ist, oh Gott, was, wenn ich irgendwo noch einen Tippfehler drin habe und die Adresse dann woanders. Also, diese Adressen werden ja generiert und also du kannst nicht einfach per Zufall Bitcoin an jemand anders senden. Ne? Also,
Wichtiger Punkt.
aber nochmal zum Lightning zu kommen. Natürlich ist es mega cool, wenn das so spreadet und wenn das auch organisch spreadet. Also nicht von oben herab so, ja, ihr müsst das jetzt nutzen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht musst du sogar bei der Prag-Konferenz tatsächlich Bitcoin annehmen, so. Aber trotzdem wächst es dann organisch, weil die Leute sehen, oh wow, es funktioniert. Und es wird auch ein natürlicher Umgang damit. Und am Ende nach 2 Tagen Konferenz können die alle sicher damit umgehen. Und das Wichtigste ist auch, es funktioniert. Ne? Also das ist halt auch sehr
Genau.
wichtig, dass Bitcoin sozusagen da auch sein Versprechen hält und sozusagen einfach funktioniert. Ne? Noch eine kleine Sache,
Ja.
was ganz spannend ist, es ist so ähnlich auch, ich weil, also ich helfe ja auch immer wieder Leuten sehr gerne, Bitcoin kennenzulernen und auch selber in Bitcoin zu sparen. Und da merke ich auch immer so, die Anfangszeit ist immer, oh mein Gott, Hardware-Wallet, dann musst du das erklären. Und wenn die Leute, und ich sage auch immer allen, die denen ich Bitcoin aufsetze und denen ich helfe, ich sage, ihr müsst das auch ab und zu mal benutzen. Es reicht nicht nur, wenn ihr da irgendwie Bitcoin spart, klar, das ist alles schön und gut, aber nutzt Transaktionen, sendet mal ein bisschen was hin und her, probiert, spielt damit rum, man kann da nicht so viel falsch machen. Das ist wie früher, wenn man einen PC bekommen hat, da dachte man auch immer, oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, dann stürzt das Ding ab und dann wird das nicht mehr funktionieren. Nein, benutzt es, man kann nicht so viel falsch machen. Man muss ein paar Dinge natürlich beachten und vorsichtig sein, aber prinzipiell ist Bitcoin am schönsten, wenn man es nutzt.
Das ist so ein wertvoller Hinweis, Ed, auch für mich selber, weil ich bin auch eher so, okay, ich hab's da liegen und alles ist gut. Ne? Und ich warte ja mal so ein bisschen drauf, dass es noch user-friendly wird irgendwie. Und
wird es auch, halt davon wird es auch ganz sicher.
Genau, ne? Also so auch dieses Lightning und so. Aber wie gesagt, ich befasst mich dann auch immer wieder so sporadisch damit und sag, ach guck mal, jetzt ist es so einfach, wie gesagt, wie jetzt irgendwie ein Kaffee oder ein Bier auf der Konferenz da beim Foodtruck holen. Ja, das ist inzwischen auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit geworden. Das geht dann echt rasend schnell. Eine kleine Frage, bevor wir zu dieser, was du eigentlich noch so machst, irgendwie kommen. Dein Sohn, bezahlt der auch, also wenn der Taschengeld in Bitcoin hat er auch eine Lightning Wallet und wenn du den mit ins Café nimmst, bezahlt er dann auch schon mal selber mit
Bitcoin? Ja, der liebt das. Also der liebt total mit Bitcoin bezahlen. Lustigerweise hat der in Berlin einen Eisladen, gleich bei sich, bei der Schule um die Ecke, ja. Wo der auch für Bitcoin Eis kaufen geht. Das ist natürlich mega und da beeindruckt er auch so ein bisschen seine Freunde, wenn er dann mit denen da Eis essen geht und die dann auf ein Eis einlädt, so. Und nee, der mag das. Also der hat auch, also ich versuche den auch immer wieder technisch zu involvieren und das mit dem zu machen, weil ich finde halt auch so, ich mag den Ausspruch, let's build Bitcoin Natives. Ne? Mhm. Also so, dass sozusagen wir einfach, so meine Kinder oder unsere allen Kinder, die sind schon geboren, wo es Bitcoin gab. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also ich meine, wie schön ist das? Die werden eigentlich keine Welt mehr kennen vorher. Ne? Also die sind, klar, haben die leben noch im Fiat-System und wer weiß, also es heißt auch gar nicht, dass Bitcoin Fiat komplett ersetzen wird. Ich bin immer nur dafür, dass es eine Alternative gibt und dass jeder Mensch das nutzt, was er nutzen möchte. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich toll, denen das auch zu zeigen und zu sehen, wie die damit groß werden und wie selbstverständlich das zumindest für Bitcoiner, Kids, ist Bitcoin viel selbstverständlicher und auch nicht so ein Rätsel wie vielleicht für Kinder, die noch keine Bitcoin-Eltern haben. So, ne? Und deswegen, also Learning by Doing, sich die Neugierde bewahren und einfach ausprobieren und machen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise bei Bitcoin.
Jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, du hilfst Menschen dabei, irgendwie dieses Thema für sich zu erschließen, kennenzulernen. Wie offiziell ist das? Was machst du da eigentlich genau? Und ja.
Also wir machen gerade mit einem Partner, mache ich gerade finanzielle Workshops, also finanzielle Bildung. Da machen wir gerade Workshops. Grüße gehen raus an Christian. müssen wir alle durch. Wir versuchen sozusagen Finanzbildung an Schulen zu bringen, weil was mir aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich das Thema wird viel zu wenig behandelt, eigentlich kaum. Und wir Bitcoiner, wir gehen immer gerne pragmatisch und praktisch daran und ich dachte halt so, ja, okay, muss man halt Workshops anbieten. Und da suchen wir Schulen, die interessiert sind. Die sind natürlich an Finanzbildung deutlich mehr interessiert als an Bitcoin. Weil es einfach also für alle viel spannender und auch alltäglicher ist. So, ne? Und da haben wir uns halt gedacht, okay, bieten wir einen Workshop dafür an und gehen an Schulen und erzählen von, wie man mit seinen Finanzen umgeht, was ist Sparen, was sind Konsumgüter und so weiter und so fort. Also wir bieten sozusagen Workshops für finanzielle Bildung, weil wir halt auch das Thema vorantreiben wollen, allgemein. Weil ich bin halt der Meinung, man muss sich erstmal mit dem System auseinandersetzen. Und dann, also mit dem Geldsystem und auch was ist Inflation. Und dann bin ich der Meinung, soll halt jeder selber eine Entscheidung treffen. Also es ist auch so ein bisschen für mich so, das trojanische Pferd ist halt Bitcoin. Ich würde gerne, dass Leute halt auch den Nutzen und den Sinn hinter Bitcoin entdecken. Und es wird am Rande thematisiert bei den finanziellen, also bei der Finanzbildung. Bei den Workshops wird es halt am Rande erwähnt, als eine Anlageklasse von ganz vielen Anlageklassen.
Okay.
Ja, also die Idee ist sozusagen einfach bei Kindern, bei Jugendlichen, die das Verständnis oder auch das Interesse an Geld und wie das alles funktioniert, zu wecken. Weil die Grundregel ist ja, umso früher du dich damit beschäftigst, umso leichter ist es. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass ich schon viel deutlich früher angefangen habe, hätte mich mit Finanzen zu beschäftigen und wie man spart. Weil das ist einfach so, wenn du mit 20 anfängst, ist es deutlich ein Unterschied, als wenn du dich mit 30 oder 40 damit auseinandersetzt. Und die meisten Leute machen es halt eher spät als früh. Aber Fakt ist eigentlich, jeder muss es irgendwann machen. Ne? Also wir alle müssen uns irgendwann mit unseren Finanzen auseinandersetzen. Und ich weiß, den meisten ist das nicht so angenehm und die haben da keine Lust drauf und es ist irgendwie kompliziert oder scheint kompliziert. Und da wollen wir halt ansetzen, dass wir halt sagen, ey, wir versuchen schon Kindern ein Bewusstsein für Sparen, für finanzielle Bildung zu geben, damit die halt nicht die gleichen Probleme haben wie halt wir Erwachsenen.
Und wie kommt ihr damit so an? Also zum einen in den Schulen und zum anderen dann, wie reagieren die Kinder darauf und
Ja.
welche Altersgruppe sprecht ihr an?
Also wir sind so ab 12 bis 17 sind so die Kids.
Mhm.
Und ja, also die sind super interessiert. Also die Kids, sowohl die Kids als auch die Lehrer sind froh, dass sie sich damit nicht auch noch auseinandersetzen müssen. Und für die Kids ist es natürlich spannend, weil die einfach eh schon also eine allgemeine Neugierde haben und da auch interessiert sind, auf jeden Fall. Also die haken nach, die wollen Sachen wissen und wir versuchen das Ganze auch noch ein bisschen mit Spielen und mit so praktischen Beispielen aufzuarbeiten. Und ja, also es kommt eigentlich gut an, auf jeden Fall.
Okay, und also vom Inhalt her geht es dann auch um das, was wir so vorhin besprochen haben, was ist eigentlich Geld und wofür sollte das da sein und wie funktioniert das und so ein bisschen Aufklärung über das Fiat-Geldsystem, ohne es Fiat-Geldsystem zu nennen. Wie kann ich mir das so vorstellen?
Genau, also ein Teil, der Workshop geht so zwischen 4 bis 8 Stunden, je nachdem, wie die Kapazitäten sind. Also manchmal auch über 2 Tage oder einen Tag. Es hängt immer von den Schulen ab und auch von den Lehrkräften, wie sie sich das vorstellen. Aber genau, wir fangen an mit Geldtheorie, also eigentlich die Frage aufdecken, was ist Geld eigentlich, wozu benutzen wir Geld, was ist die Funktion von Geld und so weiter und so fort. Dann ist ein Bereich auch, was sind Konsumgüter? Gibt es unterschiedliche Formen von Konsumgütern? Und ja, das ist ein zweiter Teil. Dann kommen wir zum Thema Sparen und auch Schuldenfallen. Das ist nämlich auch ein gängiges Problem in unserer heutigen Gesellschaft, wie schnell und einfach wir Schulden machen können, wie schnell und einfach wir in solche Schuldenfallen tappen. Versuchen wir halt auch ein bisschen mit den Kids aufzudecken, von ihnen selber auch vielleicht zu hören, was sie denn so kennen, ob sie schon mal Schulden gemacht haben. Ob sie wissen, was ein Dispo ist, beziehungsweise zum Beispiel auf dem Bankkonto, den ja jeder bekommt, sobald er ein Bankkonto hat. Also ich musste mein Dispo zum Beispiel deaktivieren. Ne? Also Dispo musste ich sagen, dass ich kein Dispo, für alle, die es nicht wissen, ist ein Kredit bei deinem EC-Bankkonto, wo du einfach ins Minus gehen kannst. Ich glaube, ist auch von Gehalt zu Gehalt unterschiedlich und ja, ist sozusagen eine automatisierte Form von Schulden. Kannst du deaktivieren, aber dann kannst du halt nicht ins Minus gehen und wenn du kein Geld auf dem Konto hast, werden Zahlungen sozusagen zurückgebucht. Genau, aber wir haben dann auch andere, also mein Partner ist zum Beispiel, der ist Steuerfachexperte und der erklärt denen zum Beispiel auch, wie Steuern funktionieren, wie man eine Steuererklärung macht, was der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist und so weiter und so fort. Also wir versuchen da verschiedene Bausteine, anhand von verschiedenen Bausteinen den Kids finanzielle Bildung zu geben. Ein weiterer wichtiger Baustein wäre noch investieren. Ne? Das ist das, was sie eigentlich am meisten interessiert. Wie investiere ich? Was sind verschiedene Anlageklassen? Anlageklassen kennen die natürlich nicht, aber wir erklären dann, was Anlageklassen sind, wo man investieren kann, was ETFs sind, was der Vor- und Nachteil von ETFs sind. Was Bitcoin ist, kommt da zum Beispiel auch vor. Also ist uns natürlich wichtig. Wir sind beide Bitcoiner und auch überzeugte Bitcoiner, aber ja, ich bin der Meinung, so Ich finde es halt wichtig, dass man selbst auf Bitcoin kommt, also durch Eigeninitiative. Und ich glaube halt, wenn du anfängst, dich mit dem Geldsystem zu beschäftigen, wenn du erstmal erkennst, wo das Problem liegt, beziehungsweise was für eine Lösung Bitcoin anbietet, dann liegt es auch viel mehr auf der Hand, dass du Bitcoiner wirst.
Aber
Ne? Oder?
stellt ihr den Unterschied schon so dar? Also erzählt ihr schon, dass es eben knapp ist und dezentral und nicht reguliert und Zugang für jeden bietet und so. Also das, so die Grundfeatures von Bitcoin kommt da schon auch dann mit rüber.
Ja klar, also genauso wie wir Gold erklären oder ETFs, wird halt auch Bitcoin kurz angerissen und die Vorteile. Ich persönlich sage auch immer wieder, dass man sich mit Bitcoin einfach auf einer technischen Ebene mal auseinandersetzen kann, weil das sehr, sehr spannend ist, allgemein. Also ich finde halt auch Kryptographie und all diese Sachen, Bitcoin beruht ja auch auf sehr vielen Dingen, die wir alltäglich nutzen, Hash-Funktionen. Sind auch Sachen, das sind digitale Fingerabdrücke. Das ist einfach eine spannende Technologie, die man sich vielleicht mal angucken könnte, weil die einfach, ja, weil viele Dinge die wir täglich nutzen, halt darauf basieren. Und ja.
Aber also das finde ich jetzt ganz spannend, weil also damit holst du vielleicht die Boys ab. Aber so, ich würde mal jetzt vermuten, dass die Mädchen da ja jetzt, wenn du sagst, ne, sollen sich mal den technischen Background anschauen, da eher so irgendwie jetzt nicht so interessiert sind. Also bringt dir das auch so unter die jungen Leute, dass die sagen, also dass es mehr so diesen
Den coolen Faktor hat.
genau,
Ja, also
danke.
ich meine, da ist halt, finde ich, zum Beispiel ein überzeugendes Argument, dass es halt sozusagen eine Recheneinheit ist, beziehungsweise du halt Bitcoin halt auch nutzen kannst als stabilen Maßstab, um die Welt zu bemessen. Ne? Also als wie so ein Lineal. Wir haben für ganz viele Dinge verschiedene Maßstäbe, aber für Geld haben wir das irgendwie nicht. Wir haben den Warenkorbindex, der aber ständig verändert wird und nie konstant gleich bleibt, und somit ist er auch halt nicht wirklich relevant aus meiner Sicht. Wenn er immer gleich wäre, hätten wir wiederum das Problem, dass wir sicherstellen müssen, dass die Güter, die in den Warenkorbindex sind, nicht verändert werden. Also man kann ja auch die Qualität von Nahrungsmitteln beispielsweise ändern. Skimpflation ist da so ein Stichwort. Aber also das finde ich halt auch, ist ein cooles Feature, dass man einfach versteht, wenn wir eine konstante Geldeinheit haben, und das sind diese 21 Millionen, dann müssen die anderen Dinge sozusagen sich verändern. Also dann ist das der Maßstab, und wir können zum Beispiel Inflation auch viel mehr greifen oder Deflation dann in dem Beispiel, weil wir sehen würden, dass Preise einfach fallen würden, statt zu steigen, wenn wir wirklich in dem Bitcoin-Standard leben würden, falls das funktionieren würde. Ist ja auch, steht ja zur Debatte. Ich bin da nicht dogmatisch. Ich meine, am Ende des Tages ist Bitcoin eine Idee, und ob sich das durchsetzen wird, wird sich halt zeigen und hängt halt auch ein bisschen von uns allen ab.
Also das mit dem Maßstab, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den ich glaube, ich hier jetzt auch noch nicht tiefer besprochen habe. Ich glaube, es würde jetzt hier auch ein bisschen den Rahmen sprengen, weil wir jetzt das andere Thema auch schon so tief besprochen haben. Aber was, glaube ich, wirklich etwas ist, was ziemlich, also bei mir zumindest ziemlich lang gedauert hat, bis ich das so wirklich verstanden habe, ist das, was du vorhin schon mal angedeutet hast und jetzt das durch den Mehr Wertmaßstab auch noch mal deutlich machst, ist, dass man mal verstehen muss, dass eben, wenn Häuserpreise steigen, nicht irgendwie, ne, der Wert vom Haus steigt, sondern der Wert des Geldes sich quasi entwertet. Wenn der Goldpreis steigt, the same, ja, also dann, ne, sinkt der Wert des Geldes in dem Maßstab, in dem Gold bemessen wird, so. Und das, also wenn man das anfängt, mal diesen Change zu machen. Und das habe ich auch bei, wir haben ja so eine kleine Anfängergruppe hier, die, mit denen wir uns regelmäßig mal wieder treffen. Inzwischen sind die gar keine Anfänger mehr, ist auch schon irgendwie über 2 Jahre dabei jetzt. Das merkt man irgendwie in dem Moment, wenn du das immer wieder sagst, ne, pass auf, ne, es ist nicht irgendwie, das ist nicht gestiegen, der Preis und so, sondern eigentlich, ne, siehst du daran, wie sich das Wert, das Geld inflationiert, also der Euro, der Dollar oder whatever, irgendwie so. Das ist so nochmal so ein richtiges, das macht richtig was im Kopf, oder?
Ja. Aber natürlich kann auch die Nachfrage nach Gütern steigen und dann steigt der Preis natürlich auch, ne? Also es ist jetzt auch nicht ein
Nicht nur die Inflation.
monokausaler Zusammenhang, aber absolut hat das auch was mit der Geldmenge zu tun. Und aus meiner Sicht ist das logisch, ne? Also dass das definitiv auch ein Faktor ist. Und ich glaube auch die Idee, einfach einen festen Maßstab für Geld zu haben, macht aus meiner Sicht total Sinn. Ne? Wir haben einen festen Maßstab für Länge, für Strom, für was auch immer so, und warum nicht auch für Geld? Ja.
Meinst du, dass das Satoshi so mit eingeplant hatte, dass es irgendwie auch diesen Effekt hat oder dass das so ein Ding ist, was halt dabei sowieso bei rausgekommen ist, dadurch, dass er die Menge eben begrenzen musste, damit irgendwie das Geld grundsätzlich funktioniert?
Ja, also ich glaube durchaus, dass er darüber nachgedacht hat, weil er über so viele Sachen nachgedacht hat und oder sie nachgedacht hat, also wer auch immer Satoshi war. We are all Satoshi. Aber nein, ich denke auf jeden Fall, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Ich glaube auch, dass er sich schon auch Gedanken gemacht hat, was deflationäre Geldsysteme für eine Auswirkung auf die Menschheit haben könnten. Ich glaube auch, dass er sich wahrscheinlich mit der österreichischen Schule beschäftigt hat. Ja, auf jeden Fall. Also, der hat an so vieles gedacht und ich glaube auch dadurch, dass es vor Bitcoin so viele verschiedene Ideen und gescheiterte Geldformen gab, digitale Geldformen, war es halt auch einfacher, weil man stellt sich mal vor, oh mein Gott, wie konnte diese Person an alles denken? Aber wir vergessen immer, dass Bitcoin auf alten Technologien aufbaut und dass ganz viele Dinge schon vorher da gewesen sind und auch gescheitert sind aufgrund von gewissen Aspekten. Und dadurch konnte man halt auch bei Bitcoin gewisse Dinge mit einbeziehen und einrechnen, ja.
Ich glaube auch, es ist so ein Ding, dass er halt so die wesentlichen Fäden, die schon irgendwo in der Luft hingen, irgendwie aufgegriffen hat, zusammengeführt hat und dann noch so das Ganze irgendwie draus gemacht hat. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob er nicht selber davon überrascht war, dass er es so jetzt, ah ja, und so geht's wirklich, so
Ja,
am
auf jeden
Ende.
Fall. Aber ich meine, so entstehen ja auch Dinge, weil ich glaube, dem Entwickler selber ist nie bewusst, was das für eine Tragweite haben kann. Also ich glaube auch nicht, dass Apple klar war, was das iPhone auslösen wird oder andere Technologien, was das Rad für eine Auswirkung auf die Menschheit haben wird. So. Ja, also ich glaube, und wahrscheinlich haben wir auch ganz viele Dinge gehabt, die sich vielleicht nicht durchgesetzt haben oder vielleicht irgendwie einfach nur nicht erkannt wurden von der Gesellschaft, von der Menschheit. Kann ja auch durchaus sein. Sehr spannend, philosophische Frage eigentlich.
Auf jeden Fall. Wieder mal eins dieser Rabbit Holes, die
Ja.
man irgendwie noch mal tiefer ergründen könnte. Ja, spannend. Kommen wir mal zu deinen Büchern. Du hast ja, also ne, du machst ja da viele Sachen. Super interessant mit diesen Workshops. Ach so, das wollte ich nur fragen bei den Workshops. Seid ihr da nur in Berlin unterwegs oder bundesweit oder wo bietet ihr die an
Also
und
momentan machen wir es in Berlin. Wir sind aber auch offen. Also wenn es da Interesse gibt, also wir fahren gerne auch woanders hin. Aber wir testen das gerade mehr nur in Berlin. Also wir wohnen beide in Berlin und da macht das am meisten Sinn. Aber prinzipiell sind wir im Dachraum. Also wenn man uns einlädt und da irgendwie Interesse zeigt, schreibt mich an. Ich freue mich drüber.
Okay, cool. Weil ich habe ja, wie gesagt, auch ein paar Lehrerinnen in meinem Zuhörerkreis, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwie ein Interesse geweckt wird. Also deinen Kontakt veröffentlichen wir sowieso hier in den Shownotes auch und wenn da irgendwie Interesse besteht, gerne melden bei Ed. Gut, so, Bücher. Malers Bitcoin-Abenteuer. Erzähl doch mal. Du hast vorhin auch gesagt, du bist da relativ schnell da drauf gekommen, ein Bilderbuch zu entwerfen zu dem Thema. Wie kam das genau? Wieso Maler? Kannst ja mal erzählen, was das für eine Figur ist und wie hat sich das alles so drumrum entwickelt?
Also schnell, also ich glaube, ich habe ein paar Jahre gebraucht und das Spannende ist ja, wenn man sich mit Bitcoin befasst, dann kann man in ganz viele sogenannte Rabbit Holes fallen. Ne? Und du fängst dich an, mit super vielen Dingen auseinanderzusetzen und irgendwann hast du die ganze Zeit Input, Input, Input. Und ich war irgendwann an dem Punkt angelangt, wo ich dachte, okay, ich will jetzt auch irgendwie Output machen. Und habe natürlich zu Hause mit meinem Sohn, habe ich immer so Geschichten erzählt und da habe ich auch versucht, also Bitcoin anhand von der Natur, an Tieren ein bisschen mehr zu veranschaulichen. Und dadurch ist halt die Idee für dieses Buch entstanden. Es ist total organisch gewachsen und hat, also war jetzt nicht geplant oder so, aber ich habe auf jeden Fall dieses Buch geschrieben oder diese Geschichte geschrieben. Und dann hatte ich einen Illustratorfreund, den ich angefragt habe, ob er da Interesse dran hat. Und dann hat der die Bilder gezeichnet, die ich total toll und schön fand. Ich bin schon lange ein Fan von Tim, der malt ganz toll und ist ein toller Künstler. Auch an Tim, Grüße gehen raus. Und genau, dann haben wir einfach dieses Buch designt und irgendwann ja, habe ich dann irgendwie versucht, das zu veröffentlichen und ja, dann ist das erste Buch rausgekommen. Bei Aprikomedia, genau, das wurde dann da veröffentlicht und das hieß auch sozusagen Der Fall in den Kaninchenbau. Das erste Buch ist auch, ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es ganz lustig ist, weil das erste Buch beschreibt so ein bisschen auch mein Weg zu Bitcoin. Und der erste Weg war sozusagen Bitcoin über die Buzzwörter, also kennenzulernen, Buzzwörter wie dezentrale Netzwerke, Blockchain, was ist Geld, all diese Wörter oder all diese Fragen, die man sich am Anfang stellt. Und mein zweites Buch jetzt heißt ja Mahlers Bitcoin-Abenteuer, was ist Geld eigentlich? Und das ist so ein bisschen der Deep Dive, eigentlich aus meiner Sicht das viel wichtigere Buch, weil es ist sozusagen das Fundament für das Problem, was Bitcoin versucht zu lösen. Und da geht es halt eigentlich um Geldgeschichte. Warum nutzen wir Menschen Geld? Welche Geldform gab es schon? Warum haben die sich durchgesetzt? Was für Stärken oder Schwächen haben die? Und genau, also das Ganze habe ich auch noch, das ist so ein bisschen auch aufgebaut, weil ich parallel dazu, wo ich das zweite Buch geschrieben habe, habe ich auch noch ein Spiel entwickelt, ein Geldquartett sozusagen, wo man einfach verschiedene Geldformen hat, die gegeneinander antreten. Also ganz klassisch ist ja das Autoquartett und das gleiche habe ich mit meinem Partner gebaut für Geld. Und ja, das habe ich dann so ein bisschen auch in das Buch einfließen lassen. Also das Spiel kann man auch im Buch spielen, beziehungsweise man kann QR-Code scannen, wo man dann auf eine Seite kommt, wo man das Spiel spielen kann. Also es ist auch deutlich interaktiver. Ich habe allgemein ziemlich viel mit QR-Codes gearbeitet, wo auch Videos eingebettet sind und wo man einfach nochmal weitergeleitet wird und noch vielleicht so ein bisschen andere Zugänge bekommt als jetzt nur das Buch selbst.
Also ich durfte ja auch schon mal einen Blick reinwerfen. Ich habe es noch nicht ganz durchlesen können, war jetzt kurzfristig, aber ich finde es sehr gut erklärt schon wieder an vielen Stellen. Und was ist denn das so von deinem Gefühl her für eine Zielgruppe, die du damit also welches Alter und ja, genau.
Also ich würde sagen, Zielgruppe ist auf jeden Fall ab 8 Jahren, ich glaube nicht früher, vielleicht sogar ab 10, weil es ist schon durchaus ein bisschen auch textreicher. Also es ist ein bisschen textreicher als der erste Teil, aber ich habe auf jeden Fall versucht, das so kurz und knapp wie möglich zu machen. Ich bin auch kein Fan davon, also leider sind viele Bitcoin-Kinderbücher häufig sehr viel Text und dann einfach nur noch ein Bild dazu. Also bei mir ist das so ein bisschen so wie so ein Comic geworden, ne? Aber ich würde sagen, so ab 10, von 10 bis 14 ist so, glaube ich, von 8 bis 14 ist so die beste Altersgruppe. Es sind aber auch viele Inside-Jokes drin. Also ich bin Bitcoiner und ich mache das aus Leidenschaft und aus Spaß. Und wir bauen da auch immer wieder so Sachen ein, die auch jetzt vielleicht nicht nur für Kinder spannend sind oder vielleicht auch gar nicht für Kinder spannend sind. Mein Lieblingszitat in dem Buch ist eingebaut, wird verlinkt auf Twitter. Ich werde jetzt nicht verraten, wer es ist, und was das Zitat ist, aber es sind so einfach so ein paar Sachen, weil ich mache das ja auch aus Liebe und Leidenschaft.
Ja, also das merkt man auch, finde ich.
Danke.
Und ich finde es auch, weil es ist, am Anfang geht es ja eher mit ein bisschen weniger Text los, dann später wird es mehr Text. Und ich habe mich nämlich gefragt, also ich glaube, es ist ein Buch, was auch unbedingt Eltern mit den Kindern zusammen lesen sollten, weil es eben ja auch Eltern nochmal mit abholt, oder? Wie sie es, also ist das eigentlich so mitgedacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube allgemein, dass wenn du im Freundeskreis rumgehst und fragst, was ist Geld eigentlich, du sich ziemlich viele Menschen sehr schwer tun werden damit, überhaupt eine klare Definition von Geld zu geben, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigt haben. Wir nutzen Geld alltäglich, aber wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was Geld ist. Ja, wie Geld, wie ein gutes oder auch ein schlechtes Geld sein sollte oder sein kann. Und dementsprechend absolut. Also ich finde, das Buch ist natürlich auch spannend für Eltern und holt, glaube ich, auch ganz viele Eltern ab, weil die sich einfach fragen, da da, also mit Fragen da sich auseinandersetzen, mit denen sie sich vielleicht gar nicht im normalen Leben bis jetzt beschäftigt haben. Absolut.
Hast du es denn schon so in deinem Bekanntenkreis irgendwie zum Probelesen rausgegeben? Was kriegst du so für Feedback dazu?
Also es ist ganz frisch jetzt als E-Book, habe ich es jetzt raus und habe es auch schon verschickt. Ich habe noch kein Feedback. Ich habe natürlich Feedback von meiner Familie. Meine Mutter war letztens zu Besuch und hat es gelesen und hat es approved. Also sie meinte so, wow, also da sind ja ganz viele Dinge drin, mit denen ich mich noch nicht so beschäftigt habe und sehr, sehr interessant,
Okay.
worüber sie noch nicht so nachgedacht hat.
Super.
Und also die hat das Probe gelesen und fand das natürlich ganz, ganz toll. Ja.
Gut, ist auch deine Mutter, aber
Das stimmt natürlich, ja, aber
nein, nein.
wenn ich da Quatsch mache, dann sagt die mir das auch
Ja,
manchmal.
nee, das war auch nur ein Spaß. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das vielleicht, weil wir haben ja vorhin so viel darüber gesprochen, ne, dass es ja in die Welt kommen sollte und so. Und halt, ich finde ja speziell auch in die Familienwelt, da können wir ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen kurz drüber sprechen, warum es gerade für Familien aus unserer Sicht, ich glaube, da ticken wir ähnlich, habe ich so inzwischen das Gefühl, so wichtig ist. Und ich glaube, dass das so ein, du hast vorhin vom trojanischen Pferd gesprochen, wie es da in dem Workshop Bitcoin einbindet, aber ich glaube, so ein Bilderbuch ist im Prinzip auch so ein trojanisches Pferd, oder? Weil du irgendwie das, ne, so, du verschenkst es zum Beispiel, also ich werde es auf jeden Fall auch wieder meiner Patentochter schenken und meinen Jungs, die dürfen das auf jeden Fall auch mal lesen, mal gucken, weil die sind ja, ne, mit 13, 14, bin mal gespannt, ob sie das so
Ja,
noch
ich freue mich auch
akzeptieren.
über Feedback. Also lass mich gerne wissen, wie es angekommen ist.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Aber, ne, weil dann, gerade wenn die das Alter so 8, 9, 10 ist, dass man sagt, okay, wir lesen das zusammen, ne, wo die Kinder ja auch irgendwie gerade so, also schon lesen können, aber jetzt vielleicht noch nicht so versiert sind, schwierigere Sachen zu lesen. Und wenn man das dann mit den Eltern zusammenliest, dass da halt vielleicht eben auch bei den Eltern so ein bisschen der Groschen fällt. Also, ne, weil, wie gesagt, bei der Familie meiner Patentochter zum Beispiel, da war jetzt der Vater einmal bei so einem Online-Workshop, den wir gemacht haben, dabei. Aber ich glaube, so richtig gezündet hat das Thema nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor allem dieser zweite Band eigentlich wichtiger ist als der erste, oder?
Finde ich auch. Also ich finde den auch deutlich wichtiger. Und ich finde halt auch, es ist so ein bisschen das Fundament. Also wenn du, ich glaube, Bitcoin schreckt vielleicht auch viele am Anfang ab, weil es einfach sehr technisch ist oder weil es irgendwie mit Vorurteilen belastet ist. Aber ich glaube, so Geldtheorie, damit beschäftigen wir uns gar nicht und darum kümmern wir uns gar nicht. Und das ist eigentlich die viel spannendere Frage, weil ich glaube, wenn du dich mit der Geldtheorie erstmal beschäftigst und auch vielleicht gewisse Dinge daraus ziehst, dann hast du auch ein Fundament, um vielleicht Bitcoin besser zu greifen. Ja? Und deswegen, also meine Idee zum Beispiel bei dem Kartenspiel, das ich da entwickelt habe, ich habe vorher auch noch ein Bitcoin-Kartenspiel, ein anderes Bitcoin-Kartenspiel gemacht. Das war aber deutlich Bitcoin-technisch lastiger. Ne? Und das wurde auch nie veröffentlicht. Das ist in der Pipeline. Ich weiß gar nicht, ob ich es veröffentlicht werde oder nicht. Aber was ich so spannend fand an diesem Geldquartett, ist sozusagen auch, Bitcoin ist nur ein Teil davon. Ne? Also Bitcoin hatte auch, also es ist ein relativ starkes Geld, das kann ich schon verraten, so, aber es hat auch seine Schwächen und seine Probleme. Und ich finde aber so, das trojanische Pferd ist eigentlich immer diese Frage, was ist Geld eigentlich? Und ob du dann zu Bitcoin kommst oder nicht, das ist ja jedem selber überlassen. Du kannst auch Goldbug werden oder Fiat-Befürworter bleiben. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube halt, Wissen ist Macht. Und wenn du dich mit Sachen beschäftigst, wenn du über Dinge nachdenkst, vielleicht fällt der Groschen, wie du so gerade so schön gesagt hast. Ah ja.
Ja, tatsächlich schön gesagt.
Ja. Passt perfekt da. Das Beispiel.
Mir fällt da auch gerade noch eine Geschichte ein. Ich glaube, da haben wir in unserem Vorgespräch, hatte ich das, glaube ich, auch schon mal erzählt, von meiner Freundin, sehr intelligent, eigentlich irgendwie sehr kreativ, aber irgendwie so in der IT-Landschaft gelandet. Und mit der habe ich mich eben auch mal über Bitcoin unterhalten. Und die hat halt irgendwie so gesagt, ja, sie versteht es schon, wie das funktioniert und so. Aber die hat überhaupt keinen Zugang, obwohl sie, ne, die hat viel mit Cybersecurity und so einem Zeugs irgendwie zu tun, obwohl sie das technisch versteht und wahrscheinlich besser als ich, hat sie keinen Zugang dazu bekommen. Und dann habe ich aber mal gesagt, ja, aber hast du dich mal mit Geld beschäftigt? Und habe ihr ein bisschen erzählt und ne, 1971 und die Geldmenge und dit und dat und so. Und das war so der Punkt, wo sie dann hellhörig wurde. Also ich glaube, sie war dann so ein bisschen zu, irgendwie, ne, wollte das nicht so zugeben, dass es vielleicht doch ganz spannend ist, weil sie vorher so vehement, nee, ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, und das finde ich deswegen so cool, dass du jetzt dieses Buch noch rausbringst, weil ich glaube, das ist der Zugang. Ich glaube auch,
Ja,
dass das der wichtige Zugang ist.
absolut. Ich glaube, man muss halt erstmal das Problem verstehen, bevor man sich mit einer Lösung auseinandersetzen kann. Und aus meiner Sicht ist an unserem heutigen Finanzsystem halt haben wir viele Probleme. Und ja, also dadurch kann man halt vielleicht den besseren Zugang auch zu Bitcoin finden.
Lass uns mal zum Abschluss hier noch mal so ein bisschen drauf gucken. Dieses, was ich gerade gesagt habe, ne, dass ich ja persönlich glaube, dass es insbesondere für Familien relevant ist, sich mit diesen Themen generell, was ist Geld, ne, alles das, was du über das Thema Finanzbildung gesagt hast, sowieso für die Eltern auch, vor allem insbesondere die Mütter.
Ja.
Aber auch eben dann mit dieser, ich sage ja in meinem Podcast jetzt immer, wenn ich mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern spreche, das ist für mich die beste Alternative, die wir gerade haben. So, ne? Das ist die beste Chance auch, die wir gerade haben. Wie siehst du das? Warum ist es speziell für Familien so relevant, sich damit jetzt zu befassen?
Naja, ich glaube, Familien allgemein strugglen halt auch viel mehr, weil sie halt sozusagen viel höhere Ausgaben, viel höhere Fixkosten haben, auch vielleicht viel schneller dazu gezwungen sind, ein Haushaltsbuch zu führen oder auch einfach einen Überblick über die Finanzen zu haben. Ich glaube zum Beispiel, als Single oder als junger Mensch kannst du noch viel mehr Einsparungen nehmen und da fällt dir das vielleicht gar nicht so auf. Diese täglichen Dinge, wo du halt immer mehr an Kaufkraft verlierst, ne? Also wo du einfach immer mehr, weniger Geld auf dem Konto hast oder im Portemonnaie hast. Und ich glaube, Familien merken das halt einfach, dadurch, dass vielleicht auch mittlerweile kaum noch es Haushalte gibt, wo nur einer arbeiten kann. Da reicht es meistens nicht, sondern es müssen beide arbeiten. Da will ich gar nicht darüber reden, ob man sich ein Haus leisten kann oder nicht. Also da wird es ja auch schon bei vielen sehr schwierig durch die hohen Hauspreise. Aber ich glaube einfach, Familien müssen halt haushalten und haben halt auch vielleicht so ein bisschen erwachseneren und auch einen genaueren Blick schon auf ihre Finanzen oder müssen das teilweise halt haben, weil sonst das Geld knapp wird. Man will in Urlaub fahren, man will sich auch Dinge leisten. Und ja, also deswegen würde ich sagen, Inflation bzw. Geldentwertung ist halt etwas, was, glaube ich, Familien sehr, sehr schnell merken.
Und was würde jetzt konkret, also Bitcoin, wenn Sie anfangen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht anfangen, es auch zu nutzen, vielleicht tatsächlich schon auch, ne, wirklich im Sinne von, also einmal als Sparvehikel, andererseits aber eben vielleicht wirklich schon so im alltäglichen Leben, um, ne, gerade in Berlin, wo es vielleicht schon Möglichkeiten gibt oder mit diesem, was du vorhin erzählt hast, mit diesen Gutscheinen und so. Was würde das jetzt deiner Meinung nach schon verändern? Jetzt schon konkret? Glaubst du, das ist schon jetzt wirklich ein Nutzen? Außer das Sparen natürlich.
Na, ich glaube, das Sparen steht im Vordergrund, also dass du sozusagen Geld sparen kannst. Nutzen ist, du kannst es halt auch innerhalb der Familie nutzen, also du kannst halt auch Bitcoin hin und her senden, ne? Das ist aber eher so ein Spaßfeature. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist es halt eine Form von Ruhe, die einkehrt und wo man auch einfach sich so ein bisschen frei macht von dem, was um einen herum passiert. Weil wir haben auf so wenig Dinge Einfluss. Und wenn ich aber Geld nutze, wo ich weiß, das kann nicht, also das kann nicht einfach weggedruckt werden, sage ich jetzt mal im krassesten Ausdruck, dann habe ich eine Form von Sicherheit und eine Form von Ruhe, die, glaube ich, ziemlich wichtig sind für Familien so, ne? Und auch also dann auch wiederum die Möglichkeit, seine finanzielle Energie da drin aufzubewahren und auch in die Zukunft drüber zu transferieren so, ne? Also das ist halt auch eine Sache, die man sich dann halt irgendwann immer stellt. Also wie kann ich meine geleistete Arbeitskraft, die ich abgeleistet habe, aufbewahren? Und wie kann ich die ja, mit in die Zukunft nehmen, wenn ich jetzt nicht sofort Geld ausgeben möchte? Und da haben wir ein großes Problem aus meiner Sicht im heutigen Geldsystem.
Und ich persönlich glaube eben, dass allein dieses Bewusstsein dessen, dass es so ist, deinen Umgang mit Geld und Konsum und Sparen und Zukunftsgedanken und Perspektiven so innerhalb der Familienstruktur echt einfach komplett auf den Kopf stellen kann, oder?
Ja, auch so das Konsumthema, dass du einfach, ich habe das lustige Beispiel, ich habe letztens einer Familienmama Bitcoin-Wallet eingerichtet, ja?
Ah, sehr gut. Yes.
Genau, dann hat sie das, ihr Mann ist ein sehr guter Freund von mir, super großer Bitcoin-Skeptiker. Sie kam irgendwann zu mir an und meinte, nee, wir müssen da jetzt rein investieren. Die ist auch immer so die dann das mehr so durchzieht. Und dann war ich bei denen und habe denen das eingerichtet. Und lustigerweise ruft sie mich ein paar Wochen später an und erzählt mir so, dass sie ja jetzt letztens wollte sie einkaufen gehen und hat sie so einen tollen Kaschmir-Pullover gesehen. Und da hat sie sich gedacht, ja, aber ich könnte ja auch für die 100 € jetzt einfach Bitcoin sparen. Da habe ich so gedacht, ja, wow.
Genau.
Also sie hat das gar nicht verstanden und auch nicht so gemerkt, wie schön ich das fand, was sie mir gesagt hat. Aber im Endeffekt ist das ja auch ein etwas Tolles für die Gesellschaft, dass wir in einer Welt leben, wo halt nicht die ganze Zeit Geld ausgegeben wird für Quatsch, sondern man sich halt zwei, dreimal Gedanken macht, brauche ich das? Ist das die richtige Qualität? Sollte ich nicht vielleicht in höhere Qualität auch investieren, dafür noch sparen? Oder allgemein muss ich das jetzt konsumieren oder kann ich das auch weglegen und anstattdessen lieber mein Geld sparen in Bitcoin? Und das hat die einfach so auf die Schnelle verstanden, wo ich einfach gedacht habe, wow, also krass. Und ja.
Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Effekt, der so automatisch nebenbei mit entsteht. Dass man, ne, wenn man sich mit diesem ganzen Geld beschäftigt, das irgendwie so mitnimmt. Und deswegen finde ich das Buch wirklich mega, darauf nochmal zurückzukommen. Weil du, wie du vorhin auch gesagt hast, ich glaube, dass Kinder damit viel selbstverständlicher auch noch so einen Umgang gehen. Und in dem Fall jetzt wirklich, also es hat mich vorhin auch total berührt, wie du gesagt hast, so, ne, unsere Kinder, die sind schon in eine Welt geboren worden, wo es schon Bitcoin immer gab, quasi. Das habe ich vorher so noch nie gesehen. Aber ich glaube, genau das könnte so der Game Changer sein. Diese Generation, die da jetzt heranwächst, ne, wo es das irgendwie schon gibt, wo es den Content dazu gibt, wo es die Infos gibt, die Technik dazu gibt, die, ne, Usability dazu gibt. Also, und je mehr wir das ja auch für uns annehmen und das schon versuchen in die Welt zu bringen, desto einfacher wird es, wie du vorhin ja auch gesagt hast, irgendwie für die Kids. Und desto eher winkt doch da irgendwie eine Zukunft, wo dieses Geld wirklich eine echte Alternative ist, oder?
Absolut. Und
Ist ein bisschen pathetisch wieder, aber.
dass man auch seine Konsumentscheidung abwägt und einfach nicht wahllos blind konsumiert, weil ich glaube, wir leben halt auch in einer Welt, wo das halt sehr gefördert und sehr gut geheißen wird. Und es ist eigentlich totaler Quatsch. Und ich meine, Bitcoin könnte auf der Ebene halt auch vielleicht vieles verändern, weil vielleicht hätten wir dann auch viel weniger Müll, der gar nicht gebraucht wird, der nur kurzzeitig konsumiert wird und dann eigentlich in der Ecke rumliegt oder weggeschmissen wird. Und ja, also wenn wir ein Sparvehikel haben, wo wir halt wissen, okay, entweder ich habe jetzt die Alternative, ich konsumiere, was wir auch alle machen müssen, wir müssen konsumieren, wir brauchen Güter, oder wenn ich sie nicht wirklich brauche, kann ich halt das Geld sparen und später mehr konsumieren. Ich meine, das ist eine ziemlich gute Incentive für die Welt und wie man durch die Welt schreitet. Also es ist sehr, sehr umweltfreundlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja,
Ja, sehr, sehr
absolut.
wichtiger Aspekt. Ja. Du, mega. Ich würde sagen, ich glaube, wir zwei, wir sind auch so, ne? Wir könnten noch stundenlang weiter plauschen. Aber ich glaube, wir belassen es mal an der Stelle so damit. Sag doch noch mal, wo man jetzt, also man kann dich erreichen bezüglich der Workshops auf jeden Fall. Das haben wir schon gesagt. Wann und wo genau erscheint dieses zweite Buch? Wo kriegt man das erste Buch? Und wie kommt man an das Kartenspiel ran?
Ja, also das zweite Buch erscheint am 4. Mai bei Amazon diesmal. Also das erste wurde bei Apricot verlegt und ist auch bei Amazon erhältlich gewesen. Das zweite ist jetzt eine Print-on-Demand-Version, weil es zwei verschiedene Versionen gibt, also beziehungsweise sogar drei. Es gibt einmal ein E-Book, dann gibt es einmal ein Hardcover, das ist so ähnlich wie das erste Buch, eigentlich gleich. Und das dritte ist nochmal ein Softcover, das ist so ein bisschen wie so ein Asterix-Comic. Und ich fand das persönlich sehr, sehr cool und interessant und habe dann auch mit Zusammensprache mit Apricot entschieden, dass wir das über KDP bei Amazon verlegen. Genau, also das wird es da geben. Und auch wahrscheinlich in allen Bitcoin-Shops natürlich auch. Und das Kartenspiel findet man auch bei Copiaro und auch Pleb-Style-Shops, also meistens den Bitcoin-Shops. Könnt mich auch persönlich anschreiben, ich verschicke das auch immer gerne. Gibt es noch eine kleine Notiz und ein paar Aufkleber von mir, also ich freue mich da auch immer drüber.
Und ich nehme an, das kann man dann auch in Satz bezahlen.
Natürlich, umso lieber, aber ja, ich bin da nicht wählerisch. Also ich überlasse da den Konsumenten die Entscheidung. Aber ja, ist
Ja,
immer am
super.
schönsten. Sats sind immer am schönsten, finde ich.
Sehr gut. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, cool. Du, am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und die darfst du jetzt auch noch mal beantworten. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Oh. Diebe Fragen, diebe Fragen. Also auf jeden Fall für meine Familie. Also ohne, ich glaube, das richtige Fundament funktioniert man selber und auch eine Gesellschaft nicht. Also meine Familie, auch meine Kinder und meine Frau, dafür bin ich super dankbar und auch versuche täglich dem auch aktiv Dankbarkeit zu zeigen. So. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses Manifestieren, dass du einfach das auch bewusst erlebst. Natürlich bin ich dankbar für Bitcoin und eine Alternative und einen Versuch, ein neues, alternatives, neutrales Geldsystem zu entwickeln. Ich sage bewusst Versuch, weil auch Bitcoin ist nicht sicher. Also es liegt jetzt an uns sozusagen, das die Idee in die Welt zu tragen und das ja, also zu realisieren. Und die dritte Sache, was gibt es noch? Naja, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich finde es, also ich bin immer dankbar dafür, wie frei ich mein Leben gestalten kann und dass ich einfach super viel Zeit auch wieder habe für solche Projekte. Also ich kann solche Projekte in Angriff nehmen. Ich habe aber auch Zeit für meine Familie, was für mich an erster Stelle steht. Und also dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Freiheit genießen kann. Ja.
Sehr schön. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Ich würde sagen, also die wichtigste Botschaft ist, dass das Bewusstsein für Familie und wie wichtig das ist. Also ich glaube, und Familie ist da auch weit gedacht. Das kann für jeden was anderes sein. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Familienstrukturen. Aber einfach, dass man ja, einen Kreis hat mit Leuten, die an einem Strang ziehen und die für einen da sind und die, auf die man sich 110% verlassen kann. Und ja, mit dem man durch das Leben wandert, weil das Leben ist halt ja, gepflastert mit Höhen und Tiefen und ich glaube, zusammen läuft es sich leichter und das ist ganz wichtig, sozusagen da Menschen zu haben, die mit einem das Leben beschreiten und einen auch unterstützen. Ja.
Sehr schön. Ja, siehst du, am Schluss kommt immer noch mal der Familienaspekt. Wie
Ja.
schön. Ja, super. Ed, das hat ganz viel Spaß gemacht und ich
Mir auch.
verrate jetzt mal zum Schluss, wir wollten eigentlich über was ganz anderes sprechen, aber wir haben dann diesen Abstecher da genommen und ich fand den so wichtig und so spannend und auch so pragmatisch, dass ich einfach gesagt habe, komm, dann gehen wir da rein und dann machen wir irgendwann noch mal eine andere Folge zu dem Thema, das wir eigentlich besprechen wollten, wenn du Lust hast. Und
Sehr gerne.
ja, also ansonsten erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.